Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Immo-Kompass-Podcast. Heute widmen wir uns mal diversen Begrifflichkeiten aus der Kapitalanlage-Welt. So würde ich es jetzt mal bezeichnen. Das heißt, wir schauen uns mal diverse Renditebegriffe vor allem an, die ja häufig auch synonym verwendet werden, obwohl sie unterschiedlich berechnet werden, unterschiedliche Kennzahlen beinhalten. Von daher starten wir doch direkt mal rein. Der Torben ist natürlich auch wieder dabei. Von daher, Torben, erklär uns doch mal diesen mysteriösen, ominösen Begriff der Mietrendite. Was gibt's denn da eigentlich zu beachten? Gibt's auch Unterschiede in den Mietrenditen? Gibt's unterschiedliche Mietrenditen? Ja. Was kannst du uns da dazu erzählen?
Ja, moin moin erstmal. Wie du schon eben richtig gesagt hast, ne, es gibt eigentlich nicht, wie es umgangssprachlich gerne verwendet wird, die eine Mietrendite. Also grundsätzlich die Idee der Mietrendite ist, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie rentabel eine Immobilie im Verhältnis zu ihrem Kaufpreis ist. Also wir haben zum einen die Brutto Mietrendite und wir haben die Netto-Mietrendite. Die Brutto-Mietrendite ist quasi, ja, wie man es von der Lage her kennt bei der Immobilie, das Makrobild, also das etwas größere Bild. Das heißt, es ist eine gröbere Zahl und gibt quasi an, wenn man eine Immobilie kauft und da auch Mieteinnahmen natürlich mit generiert, wie diese im Verhältnis dazu steht. Also es ist eine grobe Zahl, die man, wenn man eine Immobilie gefunden hat, die als Kapitalanlage dienen soll, die grundsätzlich interessant aussieht, dann wählt man im ersten Schritt die Brutto-Mietrendite. Bedeutet nichts anderes, die Bude kostet 200.000, man hat seine 30.000 als Beispiel Mieteinnahmen in dem Jahr, dann kann man dadurch die Brutto-Mietrendite berechnen.
Das ist quasi einfach eine schnell mal über den Daumen
gepeilt, ne? Die Jahreskaltmiete, die 30.000 durch den Kaufpreis mal 100, dann hat man da einen Prozentsatz raus, der dann der Brutto-Mietrendite entspricht. Und wenn man das für sich als gut einstuft, dann kann man sich weiter mit der Immobilie befassen. Wenn es dann konkreter wird, also wenn man ein bisschen mehr ins Detail gehen möchte, dann muss man natürlich auch berücksichtigen, dass man auch Kosten hat, die die Immobilie verursacht. Instandhaltungskosten, Verwaltungskosten, Rücklagen, die gebildet werden müssen. Da greift man dann auf die Netto-Mietrendite. Die gibt einfach ein realistischeres Bild über die Rentabilität eines Investments. Die wendet man dann im nächsten Schritt an. Die ist ein bisschen aufwendiger. Man muss ein paar mehr Faktoren berücksichtigen. Und das ist dann quasi, wenn man die ähnlich wie bei der Brutto-Mietrendite, ne, die Jahreskaltmiete, die man bekommt, da zieht man dann die Kosten zuerst von ab. Und dann teilt man das durch den Kaufpreis mal 100. Auch da bekommt man dann wieder einen Prozentsatz raus, der dann aber schon mal das Drumherum so ein bisschen mit berücksichtigt. Grundsätzlich kann man also sagen, die Brutto-Mietrendite, das Verfahren eignet sich für die Vorauswahl, für die grobe Vorauswahl. Die Netto-Mietrendite sollte dann einmal angewandt werden, um zu schauen, ob dieses Objekt sich wirklich für dich lohnt und was am Ende dann unter Berücksichtigung der Kosten für dich übrig bleibt.
Ja, genau. Okay, danke dir. Kurze Ergänzung meinerseits noch zum Thema Brutto-Netto-Rendite. Was vielen vielleicht nicht bewusst ist, wenn man Eigentümer ist und eine Immobilie vermietet, dann gibt es natürlich einen Großteil an Nebenkosten, die direkt weitergegeben werden, im Sinne von, man zahlt diese an die Hausverwaltung, beziehungsweise nicht an die Hausverwaltung selbst, sondern als Hausgeld, und der Mieter zahlt durch seine Nebenkostenvorauszahlung einem eigentlich einen Großteil wieder zurück. Jetzt ist es aber so, nicht alle Kosten, die im Zusammenhang mit einer Immobilie entstehen in der Vermietung, dürfen auf den Mieter umgelegt werden. Beispielsweise gewisse Verwaltungskosten oder halt auch Instandhaltungsrücklagen, die werden vom Eigentümer selbst getragen und nicht vom Mieter über die Nebenkosten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und darum geht's halt hier, weil es zum Beispiel Objekte auch gibt, Die haben halt eine recht hohe Instandhaltungsrücklage. Da sollte man dann vielleicht auch mal drauf schauen, warum die so hoch ist. Ja, also was ist denn da vielleicht geplant oder in der Vergangenheit schon gewesen, was kostenintensiv war, weshalb man das Konto, das Rücklagenkonto des gesamten Objekts jetzt verstärkt auffüllen muss, will, sollte, wie auch immer. Das kann man dann durch einen Blick in die Eigentümerprotokolle, die letzten Beschlüsse herausfinden häufig. Einfach nur, damit man sieht, okay, gut, was hat eigentlich die Immobilie so an laufenden Kosten? Und die Renditebetrachtung ist da halt einfach ja sehr, sehr entscheidend, beziehungsweise die Nettorendite ist da halt einfach viel, viel, viel detaillierter. Aber ja, wie du schon richtig gesagt hast, oder dann kann ich nur zustimmen, die Bruttorendite ist trotzdem eine sehr wichtige Zahl, einfach um mal eine schnell
eine Bierdeckelrechnung
zu bekommen.
Eine Bierdeckelrechnung machen zu können, um zu gucken, hey, lohnt es sich
überhaupt
damit
hinzufahren, zur Besichtigung, so blöd gesagt.
Genau,
ne?
genau. Aber wo wir beim Thema Renditen sind, es gibt ja noch eine nicht ganz unerhebliche Rendite, nämlich die Eigenkapitalrendite, weil am Ende des Tages ist für mich persönlich ja auch immer sehr wichtig, was bekomme ich für mein investiertes Geld am Ende des Tages raus. Ich glaube, da kannst du uns noch mal ein bisschen was zu sagen, was das mit der Eigenkapitalrendite auf sich hat.
Ja, wir hatten es ja schon mal in einer der vorherigen Folgen, Folge 3 müsste das gewesen sein, zu Thema Immobilienstrategien. Auch hier an dem Punkt sei dann gesagt, es gibt auch einige, die setzen vor allem auf das Thema Eigenkapitalrendite. Das heißt, die rechnen sich aus, wie viel habe ich am Anfang an Eigenkapital eingesetzt oder auch im Laufe zum Beispiel von 10 Jahren, weil ich eine Immobilie habe, wo ich am Anfang sehr wenig einsetze, gegebenenfalls nur die Nebenkosten oder nur die oder einen Teil des Kaufpreises, und wie viel habe ich dann aus diesem Geld über Zeit X voraussichtlich gemacht oder werde ich voraussichtlich an Gewinn erzielen, wenn ich in 10 Jahren verkaufe. Ja, es kann ja zum Beispiel Strategie sein, hey, ich möchte jetzt eigentlich nur die Nebenkosten selbst zahlen, habe dann aber über die nächsten 10 Jahre voraussichtlich, sofern sich meine Mieten nicht erhöhen, kann man auch in einer komplizierteren Excel auch mit berücksichtigen Mieterhöhungen und so weiter und so fort. Was habe ich in 10 Jahren mit einer voraussichtlichen Wertsteigerung von, sagen wir mal, inflationstechnisch gesehen 2% pro Jahr Wertsteigerung der Immobilie. Was habe ich in 10 Jahren bei Verkauf an Ertrag? Und wie stark hat sich mein eingesetztes Kapital von Anfang in dem Jahr, in der Zeit halt vermehrt? Ja. Das ist die Eigenkapitalrendite. Und es gibt genügend, also wir haben auch viele Kunden, die vor allem darauf achten, viele Investoren, die halt sagen, ich möchte eher vielleicht 3, 4 Immobilien erwerben und auf eine hohe Eigenkapitalrendite setzen, möglichst wenig dementsprechend am Anfang eingeben. Und ja, dementsprechend ist das auch eine sehr, sehr wichtige Kennzahl.
Ist dann ja auch immer im Verhältnis mit dem, fällt ja auch häufig bei dem Thema Immobilieninvestments, ne? Der Leverage-Effekt, der Hebeleffekt, ne? Selber, sage ich mal, einen kleinen Betrag, also die Kaufnebenkosten einzubringen aus den eigenen Rücklagen und mit einem Vielfachen an Fremdkapital, was man sich von der Bank in Form eines Darlehens leiht, damit dann arbeiten zu können, ne?
Genau, also wichtig ist, die Eigenkapitalrendite kann man natürlich dadurch hebeln, dass man mehr finanziert, das ist ganz klar. Und so kann man auch die Mietrendite kann man natürlich anders anpassen als jetzt die Eigenkapitalrendite. Ja. Ich sag's mal so, die Eigenkapitalrendite vorauszusagen ist ein bisschen schwierig. Ja, eine Mietrendite kann ich jetzt, wenn ich eine Immobilie kaufe, die schon vermietet ist, kann ich mir, wenn ich die Kostenpunkte, die wir eben schon mal genannt haben, kenne, also heißt Instandhaltung, Verwaltung und so weiter, kann ich mir eine aktuelle Netto-Mietrendite errechnen, kann dann eventuell noch überlegen, okay, gut, wenn die Miete unter dem Mietspiegel liegt und so weiter und so fort, oder ich mache noch hier und da eine Modernisierung, kann ich die Miete eventuell anpassen und meine Rendite auch dementsprechend, ja.
Bei man kann ein gewisses Entwicklungspotenzial quasi im Vorfeld vor dem Kauf feststellen, ne? Wenn man, wie du gerade gesagt hast, merkt, man ist ein bisschen drunter. Aber ich sag mal, auch bei einer Netto-Mietrendite muss man fairerweise auch nach ein paar Jahren nochmal schauen, hey, wie ist es tatsächlich angefallen? Ne? Weil es kann ja sein, dass eine Sonderumlage kommt, es kommen Kosten, die unerwartet waren. Das schmälert dann natürlich auch rückblickend die Netto-Mietrendite, die vielleicht am Anfang super lukrativ erschien, was dann aber auch oftmals ein Haken haben kann, nämlich, dass dann unerwartet höhere Kosten da sind und da sich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, ich kalkuliere das nach 10 Jahren nochmal durch und gucke, ob dem wirklich so ist. Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig bei diesen ganzen Renditen.
Genau. Und die Eigenkapitalrendite ist aber häufig mal mehr Annahmen zu füllen. Also das heißt, niemand weiß ja, wie sich wirklich die Immobilien in den nächsten 10 Jahren entwickeln. Wir gehen alle davon aus, dass sie sich aus diversen Gründen nach oben entwickeln weiter. Mhm. Das dazu aber nochmal auch in einer anderen Folge mehr. Dann kann man ja einfach nicht so ganz genau sagen, wie sich das Eigenkapital im Endeffekt entwickelt. Man kann aber natürlich ganz anders hebeln, muss man einfach mal sagen. Ja, dadurch, dass man halt viel fremd finanziert.
Ja. Was ja auch noch immer häufig fällt, wo du vielleicht nochmal anknüpfen kannst, ist ja so dieses Thema Cashflow. Cashflow positiv, ne? Ich suche etwas, was direkt von Tag 1 positiv ist und mir Geld abwirft.
Genau, da möchte ich auch nochmal ganz wichtig sagen, es gibt aus meiner Sicht, wie auch schon ein paar Mal in anderen Folgen erwähnt, nicht die einzig wahre Strategie. Man muss immer für sich selbst überlegen, was will man eigentlich erreichen und dementsprechend auch die dazu notwendigen Kennzahlen dann einfach verwenden. Ja?
Ja.
Jemand, der halt, wie gesagt, darauf setzt, ich möchte möglichst wenig am Anfang an Eigenkapital einsetzen und möchte auch eine Immobilie haben, wo ich die nächsten 10 Jahre weiß, da habe ich möglichst wenig mit zu tun, habe wenig, auch irgendwie an irgendwelchen Umlagen, die wahrscheinlich auf mich zukommen werden, habe einfach eine möglichst vermeintlich sichere Anlage, sage ich jetzt mal, die über die 10 Jahre einfach vor sich hin arbeitet, sage ich jetzt mal, der wird jetzt nicht unbedingt mit einer Mietrendite-Betrachtung um die Ecke kommen. Ja, der wird halt eher auf die Eigenkapitalrendite gehen und wird sich auch nicht so stark das Thema Cashflow anschauen, weil der halt sagt, naja, ich sag halt, für mich ist das okay, wenn ich monatlich 300 Euro Negativ-Cashflow habe, ja, da gibt's den Nächsten, der zwar sagt, oh, warum machst du das? Dann ist das eine schlechte Immobilie, 300 Euro monatlich Zuzahlung, aber ich zum Beispiel würde sagen, naja, lieber zahle ich 300 Euro Monat zu, als im Monat 10 Stunden damit zu verschwenden oder aufzuwenden, ja, die Immobilie, dass die Immobilie überhaupt läuft, ja, dass ich meine Mieteinnahmen bekomme und so weiter und so fort, ja.
Ich finde an der Stelle auch einen Punkt ganz wichtig zu sagen, wo du jetzt gerade gesagt hast, ne, 300 Euro negativer Cashflow bedeutet ja nicht 300 Euro einfach nur Kosten. Also der Cashflow, ne, ist ja berücksichtigt ja sowohl auf der einen Seite die Ausgaben, die mit der Immobilie in Verbindung stehen, als auch die Einnahmen, sei es jetzt Mieteinnahmen, das, was man vom Finanzamt in Form von Steuerrückerstattung zurückbekommt, was man abschreiben kann, etc. pp., ne? Sondern es ist ja auch die Tilgung noch mit drin. So, und die Tilgung ist ja per se jetzt weder ein Kostenpunkt noch ein Einnahmenpunkt, sondern es ist ja immer vergleichbar mit so einem Sparplan in so einem ETF-Portfolio. So, das Geld ist ja auch nicht weg, ne? Sondern das, was ich investiere, ist angelegt, das Geld arbeitet und ähnlich ist das bei der Tilgung. Und wenn sich jetzt beispielsweise ein monatlich negativer Cashflow, wie du ihn genannt hast, von 300 Euro daraus zusammensetzt, dass 250 Euro davon Tilgung sind an die Bank, dann ist es halt einfach, ne, die Differenz, diese 50 Euro, ist dann der Part davon, dem man, wenn man es genauer aufschlüsselt, ne, da ist auch Instandhaltungsrücklage meist noch mit drin, was ja auch eigentlich kein Kostenpunkt ist, sondern das Geld bleibt ja bei dir, es liegt nur woanders. Wenn man das da nochmal genauer unter die Lupe nimmt, dann sind aus den negativ 300 Euro Cashflow halt ein kleiner Bruchteil davon wirklich Kosten und der Rest ist halt Investment, muss man ja auch mal dazu sagen, fairerweise.
Ja. So ist es nämlich. Und deswegen ist es immer individuell zu sehen, welche Kennzahlen man sich jetzt letztendlich anschaut. Und ja.
Ja, genau.
Was ist der Cashflow? Nochmal ganz kurz. Der Cashflow ist halt das, was am Ende des Tages übrig bleibt. Also das heißt quasi, ich habe die Mieteinnahmen, davon ziehe ich, also ganz wichtig, die Netto-Kaltmieteinnahmen. Ja, die Warmmiete bringt mir ja nichts, weil die Warmmiete bedeutet, die Nebenkosten, die der Mieter vorauszahlt, die ich ja wiederum als Hausgeld zahle gewissermaßen, das ist ja nur ein durchlaufender Posten, also letztendlich die Netto-Kaltmiete, dann von dieser Kaltmiete ziehe ich dann die diversen Kosten wie Bankrate und auch nicht umlagefähigen Nebenkosten ab und dann schaut man, was übrig bleibt. Ein positiver Cashflow oder ein negativer Cashflow, das bedeutet halt ein positiver meint, die Immobilie trägt sich an sich selbst und generiert einem noch zusätzliche Einnahmen. Negativer Cashflow meint, man muss zusätzlich monatlich was investieren, damit die Immobilie sich halt sozusagen trägt. Genau, das heißt, man hat halt zusätzlichen Belastungen monatlich. Aber das ist, wie du schon gesagt hast, wie bei einem Sparplan auch in ETF. Dafür hat man vielleicht weniger Eigenkapital eingesetzt und konnte mit dem Geld an anderer Stelle noch was erwirtschaften. Oder was ich dann auch immer sage, naja, du hast jetzt die Option, ich habe 50.000 Euro, entweder ich nehme die 50.000 Euro, investiere sie in eine Immobilie, habe dafür Cashflow positiv, ja, Oder ich nehme die 50.000 Euro, zahle von 3 Wohnungen die Nebenkosten, habe dafür 3x 200 Euro Negativ-Cashflow, habe aber am Ende des Tages 3 Wohnungen, die sich entwickeln können. Ja. Und ja, habe zum einen eine Risikostreuung und habe zum anderen potenziell am Ende des Tages die Chance auf mehr Rendite, wenn ich auf die Eigenkapitalrendite schaue. Ja.
Ja, ja.
Deswegen muss man immer schauen, dass man...
Je nachdem, welches Ziel man für sich selber da verfolgt mit seinem Immobilieninvestment. Ja.
Genau.
Ja, netto Kaltmiete fiel eben noch, brutto Miete, also was man vielleicht, ich schnapp's einfach mal mit auf, im eigenen Gebrauch auch oft hört, ne, die Kaltmiete, die Warmmiete. Kaltmiete ist quasi nichts anderes als rein netto das, was an den Vermieter geht, wenn man Mieter ist, oder was man vom Mieter bekommt, wenn man Vermieter ist. Und warm, beziehungsweise die Bruttomiete, ist dann quasi aus Sicht des Mieters das, was noch drumherum mit hinzukommt, Wasser, Heizung etc., was aber, wie du eben schon gesagt hast, am Ende des Tages einfach ein durchlaufender Posten ist,
ja,
der dann weitergegeben wird. Genau. Ich glaube, da haben wir die ja, Begriffe, die Renditen, die so am häufigsten im Umlauf sind, einmal kurz und knackig angerissen und erläutert. Falls ihr noch weitere Begrifflichkeiten habt, wo ihr sagt, hey, sagt doch da und da mal was zu, was bedeutet das eigentlich, wie kann ich mir das vorstellen, dann ja, schickt es uns gerne rüber, dann nehmen wir das Ganze auch nochmal unter die Lupe. Ansonsten würde ich sagen, soll es für heute reichen? Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen, Frido?
An der Stelle nicht. Vielen Dank, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns auch wirklich über Nachrichten von euch und über Themen, Wünsche, Anregungen. Ja, konstruktives Feedback und wünschen euch alles Gute und bis zur nächsten Folge in der nächsten Woche.
Hört bis wieder bald. Rein. Ciao, ciao, Leute.
Ciao.
Immo-Kompass. Wissen, wo es lang geht.